ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ah, ja, wunderschön. Eine neue Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Wir haben uns heute mal wieder, nicht nur auf ausdrücklichen Wunsch meiner, da bin ich mir ziemlich sicher, ins Refugium der Niedlichkeit zurückgezogen. Philipp Hühnemann hatte sich gerade schon bei mir beschwert, oder er hat es vielleicht sogar gut geheißen, dass ich jedes Mal das Wort niedlich bringe, wenn es um den Koala geht. Aber ich habe kein anderes Wort dafür. Ich habe heute natürlich auch gleich zwei Größen, die direkt mit dem Koala zu tun haben, hier bei mir. Jule Ladensack. Jule, sei herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und natürlich Philipp Hühnemann, ich habe ihn gerade schon erwähnt, auch dir herzlich willkommen, Philipp.
Hallo.
Ja, eure Arbeit möchte ich jetzt nicht als niedlich bezeichnen. Ich denke, das hat was anderes verdient als diesen Begriff. Da steckt ja Professionalität dahinter, aber dieses Tier, das ist es einfach. Und wir sind deshalb auch heute wieder hier, weil es natürlich Neuigkeiten gibt, die sicherlich draußen schon jeder mitbekommen hat. Es hat sich was getan in dieser besonderen Seifenoper beim Koala bei euch. Deshalb möchte ich uns erstmal nochmal auf den neuesten Stand bringen. Ihr habt im Moment ja eine Dreiecksbeziehung. Juma hat eine gute Situation und hat zwei Nachbarinnen. Ist das so, Philipp?
Das ist so, allerdings ist die Beziehung gerade ein bisschen auf Eis gelegt. Also wir haben zwei Weibchen und den Juma als unseren Zuchtmann, aber momentan lebt jeder für sich im Prinzip. Also sie können jetzt aktuell nicht zueinander.
Und das hat ja auch einen guten Grund. Also das letzte Mal, als wir über einen Koala gesprochen haben, saß man ja quasi direkt im Gehege. Wir sind diesmal nicht dort, weil es ist ein Jungtier da und das bedeutet ja meistens immer ein bisschen Stress- oder Drucksituation. Ist es gerade jetzt dort ein bisschen schwierig für euch reinzuschauen?
Nee, das ist eigentlich nicht schwierig. Alinga ist da relativ tiefenentspannt. Also die zeigt sich auch schön für die Besucher immer vorne an der Scheibe.
Ja.
Ist eigentlich auch mit dem Baby, lässt uns auch ran, lässt uns gucken, lässt das teilweise uns auch mal ein bisschen mal schon ersten Kontakt aufnehmen. Von daher geht das schon, aber mit Fremden müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken. Gerade jetzt auch in der Winterzeit, da sind dann ja doch viele Leute auch erkältet oder sonst irgendwas. Einfach dem Ganzen vorzubeugen. Ich sag mal, viele Sachen kann der Koala zwar nicht bekommen, aber wir müssen es trotzdem nicht provozieren. Deswegen passen wir da gerade jetzt noch ein bisschen vermehrt noch auf.
Du hast ja auch gerade schon angesprochen, es sind ja sowieso jetzt keine, die aufeinander hocken. Da hat ja jeder so sein Revier.
Genau, also generell ist ja der Koala ein Einzelgänger und ja. Dann wird er jetzt auch in der Natur nicht in Gruppen zusammenleben oder sowas. Wir hatten zwar mal die Phase hier bei uns, dass jeder überall hin konnte und die sich ständig begegnet sind. Aber wie Jule eben schon gesagt hat, einerseits wollen wir der Aufzucht von der Alinga so viel Ruhe wie möglich geben und da keine Störfaktoren noch zusätzlich reinbringen. Das ist mehr oder weniger der Grund, warum wir uns nicht jetzt dort treffen, damit sie einfach da alle Ruhe genießen kann, die sie braucht mit dem Kleinen. Und um da kein Risiko einzugehen, versuchen wir, unseren Alltag so gewöhnlich wie möglich zu halten und da jetzt keine außergewöhnlichen Gäste oder ja, Dinge zu tun, die jetzt da eventuell die Ruhe stören könnten.
Ja, Jule, dann gib uns doch mal ein Bild niederschmetternder Niedlichkeit. Wie ist das mit dem Jungtier von Alinga? Krabbelt das jetzt auf der Mutter die ganze Zeit schon rundherum oder müsst auch ihr glückliche Momente abpassen, wo ihr es überhaupt seht?
Ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es vermehrt draußen ist, auf jeden Fall. Es geht aber auch noch im Beutel. Aber man sieht schon, es wird langsam ein bisschen eng im Beutel. Also wenn es meist im Beutel ist, hängen auch irgendwelche Körperteile meist noch raus. Sei es der Kopf, Beinchen oder sowas, weil wahrscheinlich irgendwann auch einfach alles nicht mehr im Guten reinpasst. Eigentlich am Anfang haben wir uns ja, sag ich mal, über jeden Blick gefreut, den wir erhaschen konnten.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, dass wir es eigentlich tagtäglich sehen. Es klettert auch schon ab und zu fleißig auf Mutti rum, fängt jetzt schon an mitzufressen. Also das konnten die Leute auch schon beobachten, dass, sage ich mal, das Jungtier auch versucht, schon zu den Blättern zu greifen und sowas. Und ich denke, es wird auch nicht mehr ewig dauern, dass es dann wirklich noch vermehrt auf dem Rücken sitzt. Jetzt sitzt es noch sehr, sehr viel, sag ich mal, wenn die so angelehnt in der Astgabel sitzt, sitzt es meist noch so am Bauchraum,
ja.
Klettert ab und zu mal auf dem Rücken, aber ich denke, das wird nicht mehr ewig dauern, dann wird es noch vermehrt auf dem Rücken unterwegs sein.
Aber wenn du sagst, es hängt quasi die Gliedmaßen raus, ist das so wie jemand, der auf den Sessel fläzt und das Bein so über die Lehne drüber hängt, hängt da jetzt einfach mal so ein schlaffes Bein raus und baumelt? Ist es tatsächlich so, oder?
Es ist so, ja.
Es ist ja großartig. Philipp, von welcher Größe reden wir jetzt gerade?
Oh, habe ich jetzt irgendwas, was man größenmäßig vergleichen kann? Also vielleicht ein großes Meerschwein oder sowas?
Also ach doch schon. Also ist schon nicht allzu zerbrechlich mehr.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Wenn es so wäre, würde, glaube ich, Erlinga auch nicht so entspannt damit umgehen, wenn wir jetzt da mal streicheln oder ähnliches. Also gerade am Anfang dieser Entwicklungsphase von den Jungtieren im Beutel, da verteidigen die Mütter schon auch den Beutel, weil da halt das Jungtier einfach noch so zerbrechlich ist. Aber wenn es dann die Größe erreicht hat, dass dann, wie Jule eben schon gesagt hat, da mal irgendwelche Gliedmaßen aus dem Beutel raushängen, ist es meistens schon so robust, dass die Mütter da weniger Sorge haben, dass man da jetzt irgendwie noch was kaputt macht. Allerdings ist es auf anderer Ebene, finde ich, noch sehr zerbrechlich. Also Jule hat ja auch gerade eben gesagt, dass es jetzt langsam Interesse am Eukalyptus zeigt.
Ja.
Wir haben jetzt so die Phase, wo das Magen-Darm-System sich quasi erstmal auf das Futter einstellt. Wenn das nicht funktioniert, dann sieht es auch schlecht aus für so ein Jungtier. Also wir haben quasi eigentlich jetzt eine Phase, die relativ heikel ist und die muss gut verlaufen. Und dann steht dem Großwerden eigentlich nichts im Wege.
Aber im Moment ist es jetzt nur erstmal dran schnuppern und ein bisschen danach greifen oder wirklich auch schon reinbeißen, Jule?
Nee, das frisst schon teilweise auch richtig die Blätter mit.
Und wirkt doch so, als ob es schmeckt, oder?
Ja, ich denke mal, sag mal, es wird schon alleine schmecken, weiß ja auch sie, dass Mutti das schön rein frisst. Deswegen denke ich da schon, dass es da auch Gefallen dran gefunden hat, wird aber sicherlich auch seine Lieblingssorten dann am Ende auch haben. Oder was ich sehen konnte, dass zum Beispiel schon Gunni gefressen hat, das hat halt sehr kleine, runde Blätter. Das kriegt es vielleicht jetzt schon besser abgepflückt, wie wenn du jetzt Robuste hast, was sehr, sehr große, harte Blätter hat. Da kriegt es das vielleicht mit seinen Zähnchen noch nicht ganz so gut hin. Aber das
ist einfach so ein Probieren gerade. Das, ja, was Mama macht, machen wir jetzt einfach auch.
Ja.
Und wie gesagt, beim Koala ist das alles noch ein bisschen spezieller. Da muss ich halt erst im Magen-Darm-System auch ein gewisses Milieu bilden, um das überhaupt verdauen zu können. Also die Hauptnahrung bildet nach wie vor die Muttermilch. Aber das wird dann so schleichend immer mehr sich in die Richtung Eukalyptus dann verlagern, bis es dann halt ausschließlich sich von dem Eukalyptus ernähren kann.
Koalas haben ja diese spezielle Geschichte. Das ist ja nicht die klassische Geburt, die wir sonst immer sehen, sondern eben, dass es dieses im Beutel groß werden. Und den Moment, wo es dort reinkrabbelt, seht ihr ja eigentlich nicht. Wie habt ihr denn gemerkt, dass da drin überhaupt was los ist? Habt ihr es an Erlingas Verhalten gemerkt? Oder habt ihr tatsächlich gesehen, dass da unten Bewegung ist?
Na, im Endeffekt hast du eigentlich, Erlinga ist ja ein sehr, sehr zugänglicher Koala, sag ich mal. Und du hast halt gemerkt, dass sie sich einfach in die Region halt nicht mehr anfassen lassen und einfach vom Verhalten her ein bisschen anders war, als das sonst der Fall war. Also man kann auch Glück haben, dass man die Geburt durchaus sieht oder zumindest, sag ich mal, so kleine Blutspuren. Wenn man jetzt ein Deckdatum hat, kann man sich ja ausrechnen, wann, sag ich mal, ungefähr der Zeitpunkt wäre. Das haben wir aber diesmal nicht gehabt, deswegen konnten wir eigentlich nur vom Verhalten ausgehen. Deswegen, ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ist es ein Jungtier oder ist vielleicht irgendwas mit dem Beutel nicht in Ordnung, weil da kann ja auch eine Entzündung oder sonst was drin sein, wenn die Zitzen sich hin. Aber das war glücklicherweise nicht der Fall, sondern wir wurden, sag ich mal, positiv überrascht, dass dann halt ein Jungtier drin ist. Und dann merkst du halt schon, da kannst du den liebsten Koala haben überhaupt, wenn die dann irgendwie was im Beutel haben oder die Geburt kurz bevorsteht, merkst du dann schon so, dass sie den Beutel wirklich verteidigt. Also da versucht sie dich, schubt sie dich entweder mit der Pfote weg oder versucht dann auch in deinen Finger reinzubeißen, da lassen sie dich dann oftmals nicht mehr dran.
Okay, und wie war die Situation, wo ihr es wusstet oder ahntet? Ich meine, ruft ihr euch dann gegenseitig, na gut, ihr habt ja keine Nachtschicht, aber schubst ihr euch gegenseitig an, hey, da ist was, oder wird dann sich mit Nachrichten zugetextet?
Also es gab jetzt nicht so den einen Moment, wo wir das dann, ab jetzt wissen wir es. Das hat ziemlich lange gedauert, weil bei der Geburt ist es gerade mal so groß wie ein Gummibärchen, das Jungtier, und es ist jetzt nicht so, dass dann in den nächsten 2 Wochen da eine riesige Umfangsvermehrung irgendwie zu sehen ist oder so. Wir haben halt einfach nur diese Verhaltensänderung gemerkt und waren uns dann wirklich zeitweise nicht sicher, ob das jetzt vielleicht doch irgendwie Schmerzen sind, die sie da hat in der Region, oder ob sie wirklich das Jungtier verteidigt. Naja, man rechnet dann immer hin und her so ein bisschen, wann kann eine Paarung stattgefunden haben, weil das haben wir nicht gesehen. Und wann ist dann zu erwarten, dass wir was vom Jungtier sehen? Und das hat dann gute 4 Monate gedauert eigentlich, wo wir uns nicht 100% sicher sein konnten. es hat sich dann immer mehr so entwickelt, dass man dann gesagt hat, zu 95% bin ich mir sicher, zu 98% bin ich mir sicher, bis eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man dann das erste Mal wirklich auch Bewegung gesehen hat von außen, dass der Beutel sich bewegt, bis dann irgendwann mal eine Pfote raushing oder sowas. Erst dann konnten wir sicher sein, dass es wirklich das Jungtier ist.
Und kriegt ihr zwei da eigentlich noch einen Niedlichkeitsflash dabei? Oder sagt ihr euch, oh, lasst uns mit Koala in Ruhe, den haben wir ja jeden Tag. Also das berührt es euer Herz schon noch tief?
Schon ziemlich.
also alleine schon die Fotos auf dem Handy nehmen halt dann massiv zu. Und in meinem Fall war es jetzt so, ich war jetzt ein paar Tage nicht da und habe es dann dementsprechend halt auch nicht gesehen. War dann aber froh, wenn die Kollegen dann mal bei WhatsApp in die Gruppe ein Foto geschickt haben. Und als ich dann wieder hier war, hat sich es auch schon wieder total verändert. Also deutlich gewachsen in der Zeit, wie ich nicht da war. Es ist fast so, wie wenn man die Fotos vom eigenen Neugeborenen so rumzeigt. Man ist irgendwie auch stolz, auch wenn man jetzt so richtig nichts dazu kann. Aber es ist, ja, man freut sich und es ist mega niedlich und ja.
Aber ihr würdet jetzt nicht einen Urlaub dafür abrechnen und eher mal reinkommen sozusagen, um es zu sehen. Das habt ihr noch nicht geschafft, ne? Ja, atmet so tief.
Also Urlaub abbrechen nicht, aber dass man vorbeikommt im Frei, würde ich schon machen, ja.
Ja.
Also wenn man jetzt länger nicht da ist. Also wenn ich jetzt wüsste, ich bin jetzt in Elternzeit oder sowas, dann würde ich schon reinkommen und mir das angucken.
Ja.
Der Vorteil an denen ist ja, die sind relativ lange sehr niedlich.
Ja, ja.
Selbst die Erwachsenen sind ja auch niedlich, sag ich mal. Die Jungtiere setzen natürlich schon noch eine Portion drauf. Man hat von den Jungtieren halt sehr, sehr lange was. Sag mal, wie nicht wie bei anderen, sag ich mal, Tieren, wo nach ein paar Wochen die Nummer eigentlich schon wieder gelaufen ist und sie wirklich aussehen wie die Alttiere, die sehen ja wirklich eine ganze Weile.
Ich finde auch persönlich, die nicht nur das Einzeltier an sich ist niedlich, sondern die Interaktion zwischen Mutter und Kind. Also jetzt haben wir halt auch so die Phase, Jule hat ja schon erzählt, dass es nicht mehr so richtig Platz hat im Beutel und deswegen auch viel draußen sitzt. Und wenn die dann so rumdösen irgendwo in der Astgabel, ist es halt ganz oft so, dass die sich so gegenüber sitzen, das Kleine im Schoß der Mama und dann schnüffelt das mal an der Mama oder an der Nase von der Mama. Und alleine das zu sehen, wie die so miteinander interagieren, das ist halt unfassbar niedlich.
Das kann ich mir gut vorstellen. Da kommen wir mal kurz von dem Thema ab, bevor wir in dieser Stimmung völlig gefangen sind. Die Dreiecksbeziehung. Ich weiß, ihr hattet mit Mandy ja einiges angestellt und hattet sie quasi ja auf Liebesurlaub nach Dresden geschickt. Andererseits hat euch das mit Erlinga dann wohl doch eher überrascht, dass das geklappt hat?
Ja, die hat wahrscheinlich den Moment genutzt, wo die Aufmerksamkeit eher auf Mandy lag und hat sich den Yuma dann mal gekrallt. Keine Ahnung, wir wissen es wie gesagt nicht, wie es passiert ist oder abgelaufen ist. Das war diese Zeit, wo wir das offene Konzept quasi hatten und die sich ständig begegnen konnten, Tag wie Nacht. Und trotz Kameraüberwachung und allem Möglichen haben wir die Paarung zwischen den beiden tatsächlich nicht gesehen. Und mir persönlich ging es auch so, dass ich nicht unbedingt den Eindruck hatte, dass das auch jetzt in der Phase in Frage kommt, weil Erlinga doch noch recht jung war und nach wie vor ja auch ist. Und wenn sie Yuma begegnet ist, war das immer so ein spielerisches Verhalten, so wie zwischen zwei Jungtieren ein bisschen. Also das sah nie so aus wie bei Mandy, dass da irgendwelche Rumpfrufe oder sowas abgegeben wurden und auch sein Interesse war jetzt nicht so riesig. Also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass die sich in der Zeit irgendwie paaren. Ja, und das.
Wie sieht dieses offene Konzept jetzt aus, dass er abends quasi das Mädel besuchen kann, was ihm, sagen wir mal, der Liebling erscheint? Oder habt ihr schon, ich sag mal, in dem Sinn jetzt zugeführt?
Nee, na, im Endeffekt waren einfach alle Schieber offen.
Ja.
Und die Tiere konnten alle überall hin.
Genau.
Und da haben sie sich halt einen guten Augenblick ausgesucht.
Und ihr hattet
oder eine gute Ecke, wo man sie nicht beobachten kann.
Aber ihr habt anscheinend nicht gedacht, dass sich gerade zwischen den beiden was anbahnt, sozusagen.
Tatsächlich nein.
Im Moment nicht.
Ne. Weil, wie Philipp das eben schon beschrieben hat, Erlinga halt in keiner Form irgendwie gezeigt hat, dass sie gesteigertes Interesse an Yuma hat. Sie war immer eher an uns interessiert.
Ja.
Genau, und deswegen waren wir da sehr positiv überrascht im Endeffekt.
Und das ist ja auch ihre erste Geburt. Da haben wir ja schon ganz viele Geschichten gehabt mit Tieren hier, wo eben gerade die Erstgeburt nicht funktioniert, weil die Mutter sich noch nicht wohl fühlt in dieser Rolle. Das scheint aber bei Erlinga jetzt kein Problem zu sein.
Ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden das kann man nicht für alle so verallgemeinern, ja. Weil Tiere, die sich in ihrem Leben relativ wenig reproduzieren, da ist es oft so, dass es dann auch von Anfang an funktioniert und die Instinkte auch so da sind, dass die Aufzucht dann, also es hat ja auch ihr keiner gezeigt, was sie jetzt mit dem Jungtier machen muss. Und sie macht das ja trotzdem instinktiv alles richtig und verhält sich so, wie sie sich verhalten muss. Bei Tieren, die in ihrem Leben dann auch Würfe haben mit mehreren Jungtieren auf einmal und sowas, da ist das eher der Fall, dass man sagt, okay, das erste Mal ist so zum Üben.
Ja, ja.
Da klappt nicht immer alles. Deswegen würde ich das beim Koala nicht so dem zuschreiben. Also wenn da eine Geburt stattfindet, dann sollte das auch beim ersten Mal gut gleich funktionieren und nicht erst beim zweiten oder dritten Mal.
Wie ist denn jetzt gerade das Zusammenspiel der drei? Ich meine, klar, Einzelgänger, aber man kriegt ja mit. Die anderen beiden kriegen ja sicher mit, dass da ein Jungtier ist. Ist da vielleicht bei Mandy jetzt ein extra Interesse? Bei Yuma vermutlich gar nicht.
Ich denke mal, der riecht ja schon, gerade Yuma riecht ja schon, dass vielleicht da hormonell irgendwie was los ist. Bei Erlinga, und die hören sich ja natürlich trotzdem auch, der wird das schon ein Stück weit mitkriegen, aber ich würde jetzt mal behaupten, er ist nicht mehr interessiert als das vorher
der Fall war. Ja, ja. Und Mandy, dass die Mädels jetzt zusammenrücken, das ist dann auch nicht, ne? Nee.
Die sind sowieso gerade räumlich ein bisschen voneinander getrennt, dass das gerade nicht möglich ist. Also die Schieber, die damals alle offen waren, sind jetzt aktuell wieder zu. Auch da ist wieder, muss man sagen, der Koala ist jetzt nicht so ein soziales Tier. Also den Yuma interessiert das wenig, wenn da ein Jungtier da ist. Mit dem kann er nichts machen, nichts anfangen. Wie gesagt, sie sind Einzelgänger und speziell Yuma ist auch noch ein Koala, der das, glaube ich, auch genießt, seine Ruhe zu haben. Also da hatten wir damals auch schon immer mal das Gefühl, dass das vielleicht für ihn sogar zu stressig sein kann, dass alle überall hin können und er jetzt nicht so mehr seine Rückzugsorte so richtig hat. Ich glaube, er genießt es gerade so ein bisschen, auch die Ruhe zu haben und interessiert sich wenig für das, was da mit seinem Nachwuchs gerade stattfindet oder passiert.
Dann kommen, wenn wir jetzt hier Erlinga so abgefeiert haben, kommen wir doch mal zu Mandy. Also bei ihr habt ihr vermutlich, weil es ja auch schon mal geklappt hatte mit Nachwuchs, wahrscheinlich eher gedacht, dass das wieder soweit sein könnte. Und dass es dann dieser Liebesurlaub in Dresden war, zeigt ja schon, dass ihr euch auch ein bisschen Sorgen gemacht habt, dass da nichts kommt, oder?
Aber weniger, also was heißt weniger Mandy bezogen? Wir wussten zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, ob Yuma überhaupt kann.
Ja, klar. So, ja,
und ja. Deswegen hatten wir dann diese Variante gewählt, mal den Koalamann in Dresden auszuprobieren, weil der das schon mehrfach bewiesen hat, dass er das kann. Und auch als ich dann dort war, auch gesehen habe, dass der vom Verhalten her, also wie der auch auf die Weibchen reagiert, dort völlig anders ist als Yuma. Wir haben uns, was heißt Sorgen gemacht, aber bei Mandy ist es halt einfach so, sie ist halt deutlich älter und uns läuft auch ein bisschen die Zeit davon.
Also ja, ja,
sie
ja.
hat zwar jetzt noch ein paar gute Jahre vor sich, wo sie auf jeden Fall Mutter werden kann, aber auf jeden Fall nicht mehr so lange wie Erlinga. Ne? Erlinga ist blutjung, die kann noch viele Jungtiere bringen und bei Mandy wissen wir, dass sie rein theoretisch könnte. Sie hat ja schon ein Jungtier zur Welt gebracht und wollten das halt gerne, dass das nochmal passiert. Und damals hat man überlegt, vielleicht liegt es ja auch an Yuma, dass es nicht klappt. Und deswegen hat man diesen Weg dann gewählt.
Hat denn dieser Weg irgendwas mit Dresden gebracht bei Mandy? Oder seid ihr da auch gerade noch am täglichen Hoffen, dass es vielleicht auch Bewegung gibt?
Was soll ich antworten?
Mir ist es egal. Also wir vermuten, dass bei Mandy nichts ist.
Ja.
Dass es nicht geklappt hat. Was aber auch ganz normal sein kann im Endeffekt. Da muss man ja auch dazu sagen, man weiß es ja auch am Ende nicht, vielleicht liegt es ja sogar auch an ihr, ne? Weil Yuma und sie haben auch schon gedeckt. Wir haben aber zum Beispiel gedacht, wie Philipp das eben gesagt hat, dass Yuma vielleicht auch noch zu jung ist, dass das einfach noch nicht klappt. Und wie Philipp auch eben schon gesagt hat, ist Mandy auch ein sehr erfahrenes Weibchen und auch ein sehr, sehr dominantes Weibchen. Mhm. Und sag ich mal, hat da auch immer ein bisschen einen auf dicke Hose gemacht, sodass Yuma teilweise auch ein bisschen Angst vor ihr hatte. Und deswegen haben wir gesagt, wird es halt lieber mal mit einem erfahrenen, älteren Männchen probiert, der sich dann gegen sie auch so ein bisschen durchsetzen kann.
Und auch da muss man dazu sagen, dass nicht jede Paarung immer gleich zu einer Trächtigkeit führt.
Ja.
Ne? Und die Begegnung, die sie dort mit dem Dresdner Mann hatte, das waren im Endeffekt, ich glaube, zwei oder drei Begegnungen, jetzt, die ich dort noch mitgesehen habe. Und die haben es dann, glaube ich, während meiner Abwesenheit dann auch nochmal versucht, aber da war dann überhaupt kein Interesse seitens Mandy da. Deswegen ist es da auch nicht zu einer Paarung gekommen. Und die Paarungen, die wir dort gesehen haben, waren jetzt auch nicht so optimal. Das heißt, die saßen dann immer an einem blöden Ort. Er konnte sich nicht so richtig festhalten. Also es hat alles nicht so hundertprozentig geklappt, wie man sich das wünscht. Und das kann auch dann der Grund dafür sein, dass da nichts bei rumgekommen ist.
Ist das denn generell jetzt eine weitere Option, das so zu probieren? Also man muss immer dazu sagen, Koalas sind ja ein völlig außergewöhnliches Transportwildtier. Wenn ich das immer bei anderen Tierarten sehe mit Kistentraining und wie lange das dauert, bis überhaupt ein Tier wohin. Hier ist es ja so, als ob ihr euch vom Traumzauberbaum ein Kuscheltier runterpflückt, setzt sich bei euch mit auf die Schulter und lässt sich umhertragen, so wie man sein Kind zum Beispiel eben durch den Zoo trägt. Ist das eine Option, mit Mandy weiter da quasi auf Tour zu gehen?
Ja, wie gesagt, damals ist das ja quasi ins Auge gefasst worden, weil wir nicht wussten, ob Yuma fähig ist, Kinder zu zeugen. Ja. Jetzt wissen wir das und dementsprechend ist das nicht unbedingt jetzt im Fokus, das nochmal mit Mandy zu probieren, sie mit einem anderen Mann zusammenzubringen. Wir haben Yuma hier, damit er genau die beiden Koalas deckt und jetzt wissen wir, dass er es kann und dann können wir es auch mit ihm wieder versuchen.
Und dass er vielleicht durch diesen Erfolg jetzt auch mehr Selbstvertrauen hat, weil ich meine, das Dominante von ihr wird ja nicht weggehen, oder?
Es ist auch, ja, er wird ja auch älter und
ja, ja.
Da entwickelt sich auch bei den Männern dann eine gewisse Sicherheit. Und die sammeln natürlich auch Erfahrung und wissen dann auch, wie sie mit den etwas dominanteren Weibchen dann umzugehen haben. Und
ja.
Dann kann das schon auch zum Erfolg führen, ja.
Darf ich mal fragen, wie sich das Dominante äußert? Also muss er sie tragen oder nimmt sie ihm die Plätze weg?
Nee, meist war es so, dass sie dann halt wirklich in sein Gehege gegangen ist, wo das ja teilweise manchmal vielleicht auch schon andersrum sein sollte, dass eigentlich eher vielleicht das Männchen zum Weibchen geht. Und sie hat dann, wie ich eben schon gesagt hatte, so ein bisschen auf dicke Hose gemacht, hat da gerufen, ist ihm hinterher geklettert, hat sich wirklich so angeboten, er ist so richtig penetrant eigentlich teilweise geworden und er ist dann wirklich immer so ein bisschen ängstlich einfach weggeklettert, weil sie dann wirklich auch immer so lautstark gerufen hat, eigentlich schon fast wie ein Männchen, ne?
Sie hat das eigentlich eingefordert und er wusste jetzt nicht mit dieser hartnäckigen Forderung umzugehen, ja.
Er ist noch alte Schule, er weiß, man muss das Weibchen erobern, nicht andersrum.
Ja, sozusagen. Ja. Keine Ahnung was, aber es sah schon sehr skurril aus. Also wenn jemand die Tiere nicht kennt oder auseinanderhalten kann, dann hätte man denken können, sie ist der Mann und
ja.
Er das Weibchen vom Verhalten her, ja.
Ist das denn mit den Rufen häufig bei Koalas? Also ich habe da, glaube ich, noch nie was gehört.
Also die Männer rufen deutlich häufiger eigentlich als die Weibchen. Das
ja.
ist mehr oder weniger so ein Reviermarkieren auch. Also einerseits zeigen hier, lebt schon ein Koala-Mann, andererseits auch ein bisschen die Weibchen auf einen aufmerksam zu machen. Wenn es zu Streitereien kommt, dann werden auch mal Lautäußerung getätigt. Das kann auch bei den Weibchen manchmal so ein ganz hohes Kriechen sein irgendwie, wenn die sich bedroht fühlen oder wenn da jetzt ein Koala-Mann ankommt und die haben jetzt gar keine Lust auf den, dann schreien die den auch weg.
Ja.
Und bei den Männern hört sich das halt so, das ist so ein ganz, ganz tiefes Brüllen eigentlich ähnlich wie so ein Elch.
Also schon was Heftiges, war nicht niedlich.
Ja, ja. So. Nee, das, also wenn man nicht weiß, von welchem Tier das jetzt kommt dann, und man hört das so irgendwie im Wald, dann will man, glaube ich, weglaufen. Ja. Also das klingt dann schon auch bedrohlich.
Und jetzt zwischen Mutter und Kind, ist da quasi hörbare Kommunikation?
Sehr viel sogar, finde ich.
Ich höre also, sie immer relativ selten.
Na, sie ist halt, wenn man Erlinga, sag ich mal zum Beispiel, wir wiegen die ja nach wie vor trotzdem, wenn das, sag ich mal, das Jungtier im Beute ist und wir sie zum Beispiel auf dem Arm haben, da grunzt die immer so ein bisschen.
Ja, ja.
Ich denke, dass sie mit dem Jungtier auch, sag ich mal, sich so ein bisschen unterhält und kommuniziert. Das konnte ich jetzt schon des Öfteren mal hören, aber das ist trotzdem, sind das andere Geräusche, wie wenn die dieses Revier markieren. Also viel sanfter und so ein bisschen eigentlich.
Und ich glaube auch, das ist auch sehr individuell. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das bei Mandy so auffällig damals war, dieses Grunzen.
Ich glaube aber auch einfach, weil Erlingi auch ein bisschen zugänglicher auch noch ist. Mandy war, sag ich mal, die hat einen noch weniger und, sag ich mal, an den Beute gelassen. Da hat es, glaube ich, viel länger gedauert, dass wir überhaupt mal an das Jungtier ran konnten.
Ist sie denn noch gerade hungrig wie wild, oder?
Nicht mehr als sonst auch. Also da haben wir wenig Unterschiede festgestellt. Was immer ein bisschen blöd gerade ist, so von der Jahreszeit her, dass wir jetzt quasi Winter haben und die Qualität einfach des Futters jetzt nicht so hundertprozentig ist, wie wir das vielleicht im Sommer haben oder im Frühling, wenn die ganzen Eukalypten neu austreiben und ganz viele frische Spitzen dran sind. Das kann natürlich auch ein bisschen dazu führen, dass sich jetzt da der Appetit nicht gesteigert hat. Aber auch da habe ich bei Mandy nicht die Erinnerung, dass sie jetzt übermäßig mehr gefressen hätte, bloß weil sie das Jungtier jetzt hat.
Und die haben auch alle Reserven.
Ja, 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 ja. Das stimmt. Haben die eigentlich dieselbe Eukalyptus-Vorliebe? Also ihr habt ja dieses Wahnsinnsangebot aus 30 und mehr Eukalyptus-Sorten und ihr hofft, dass das und das funktioniert. Mag Jungtier dann dasselbe wie Mutti oder geht es da ganz andere Wege?
Na, ich vermute schon, dass das Jungtier viel auch das frisst, was die Mutter frisst, weil im Endeffekt guckt sich das ja auch ab.
Ja.
Und meist ist es ja auch so, dass die Mutter dann gemütlich in der Astgabel sitzt und dort ihren Eukalyptus frisst und das Jungtier natürlich die Gelegenheit auch nutzt, wenn sie schon so ruhig da sitzt, um auch nach dem Eukalyptus zu greifen. Und so lernen die ja auch so ein bisschen von den Müttern am Ende, was ist gut. Und die Mutter zeigt ja im Endeffekt, komm, das kannst du essen, das kannst du essen, weil man darf immer nicht vergessen, trotzdem verändert sich ja auch die Zusammensetzung im Laufe des Jahres und das hat man sicherlich auch schon mal erwähnt, ist es auch so, dass die Koalas von diesen ganzen Giftstoffen und sowas auch einen gewissen Wert nicht überschreiten dürfen und wir als Pfleger können ja nicht in die Blätter reingucken und wissen jetzt, okay, davon können sie jetzt zurzeit ganz viel fressen, davon nur ganz wenig und das müssen im Endeffekt sicherlich die Mutter dem Jungtier auch so ein Stück weit beibringen.
Das ist auch der Grund, warum die bei uns jeden Tag 5 unterschiedliche Sorten angeboten bekommen. Also es gibt jetzt nicht einen Tag die eine Sorte und den nächsten Tag eine andere, sondern die haben jeden Tag 5 unterschiedliche Eukalyptussorten zur Auswahl. Und weil du gefragt hast, ob wir da schon erkennen können, ob es dieselben Lieblingssorten hat wie die Mutter, so weit sind wir noch nicht. Also das, was es gerade macht, ist wirklich einfach mal so ein Blatt einfach in den Mund nehmen. Ja, ja. Das ist auch nicht wirklich schon ein richtiges Fressen. In dem Sinne, das ist mal so ein bisschen drauf rumcatchen, so eher so spielerisch auch entdecken, was ist das überhaupt, bis wir so weit sind, sagen können, die Sorte mag das Jungtier besonders gerne, das dauert noch eine Weile.
Wie ist denn der weitere Ausblick jetzt? Also du hast ja schon gesagt, sie bleiben relativ niedliches Jungtier. Gebt ihr dem Ganzen jetzt, sagen wir, noch bis Ostern Beutelzeit und dann ist es raus? Also was ist so der nähere Zeitplan in dieser Mutter-Tochter oder Mutter-Sohn? Also
wir greifen da eigentlich nirgendwo ein. Das entscheiden die Tiere ganz von selber, wie schnell da irgendeine Entwicklung voranschreitet. Also wie gesagt, aktuell sind wir an einer sehr wichtigen Phase im Leben so eines Koalas. Die müssen jetzt diesen Pup, nennt man das, ist ein ganz spezieller Kot, den die Mutter ausscheidet. Und den nimmt das Jungtier jetzt tagtäglich immer in kleinen Mengen mal zu sich. Aha. Und in diesem Kot sind dann erstmal diese Mikroorganismen enthalten, die das Jungtier im Magen-Darm-System braucht, um den Eukalyptus überhaupt verwerten zu können. Wenn das
ist ja mal ein Kreislauf.
So, und das muss sich auch entwickeln. Also das ist im Endeffekt wie so ein Actimel, sage ich jetzt mal, was das Jungtier quasi zu sich nimmt, um quasi die Mikroorganismen im
schöner Vergleich.
Im Bauch zu haben. Wenn es das nicht hat, dann kann das so viel Eukalyptus fressen, wie es will, dann wird es trotzdem nicht überleben. Und das ist gerade, wie gesagt, überlebenswichtig, was jetzt stattfindet. Und wenn das gut verläuft, dann wird sich das Jungtier und auch das ganze Immunsystem von dem Jungtier dann entwickeln. Im Normalfall sagt man so ein Jahr lang sind die dann noch recht intensiv bei der Mama und dann wird die Mama irgendwann entscheiden, wann es genug hat und das Jungtier dann nicht verstoßen. Aber bei Buddy damals war es schon sehr auffällig, dass Mandy dann auch die Flucht ergriffen hat oder ihn weggebissen hat, weil der dann auch schon sehr penetrant immer war. Ist auch ein bisschen dann abhängig davon, welches Geschlecht das Jungtier hat. Auch das ist so eine Sache, die wir noch gar nicht wissen.
Ich hatte es gerade schon mal so reingeschmissen, aber da ist es noch überhört worden. Wisst ihr schon oder wollt ihr schon wissen, welche? Na, wollten. Die Frage kann ich mir sparen, das wollt ihr garantiert. Aber habt ihr schon nachgeschaut, was es ist?
Nee, dadurch, dass es ja doch immer noch sehr eng an Mutti sitzt, haben wir noch nicht nachgeschaut. Das eilt im Endeffekt auch nicht, ob wir das heute wissen oder in 14 Tagen. Das ändert nichts an der Situation. Ich habe eine Vermutung, aber die äußere ich jetzt noch nicht.
Natürlich nicht. Also wir wollen ja nicht so weit vorausblicken. Man wird es aber jetzt schon sehen können.
Man kann das sehen, aber wie Jule schon sagt, das hat für unsere weitere Arbeit keine Relevanz.
Ja.
Und das würde auch Stress bedeuten, wenn wir jetzt da mit Gewalt quasi versuchen nachzuschauen. Wenn es uns das preisgibt und zeigt, dann schauen wir natürlich hin. und freuen uns. Wenn das nicht der Fall ist, ist es nicht schlimm. Aber für den späteren Verlauf, was du jetzt eben gefragt hast, ist es dann doch entscheidend, weil oftmals weibliche Jungtiere noch deutlich länger irgendwie mit der Mama irgendwie interagieren oder in der Nähe der Mama bleiben, wohingegen die Jungs nicht ganz so lange geduldet werden und dann von der Mama auch eher verstoßen werden oder weggeschickt werden.
Aber habt jetzt keine Angst davor, dass Besucher vor euch erkennen, welches Geschlecht es ist, weil Erlinga das an der Scheibe schon fleißig zeigt oder das Jungtier?
Also ich will niemandem zu nahe treten, aber ich würde sagen, dass die meisten Besucher, also wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann ist es wahrscheinlich nur ein sehr, sehr kurzer Moment und ich glaube nicht, dass die meisten das in der Schnelle dann erkennen würden
oder
sehen.
Und selbst wenn, wäre es auch nicht so schlimm, weil die Besucher haben es, glaube ich, auch vor uns als erstes gesehen, wo es komplett mal draußen war. Also dadurch, dass die einfach mehr Zeit mitbringen für Tierbeobachtung, ist das einfach, muss man damit leben. Im Endeffekt uns ja auch schön, weil wir kriegen auch von denen im Endeffekt auch mal schöne Bilder gezeigt, Videoaufnahmen, wozu wir gar nicht kommen. Weil im Endeffekt, wenn wir im Gehege sind, ist Erlinga ja doch auch auf uns manchmal fokussiert, ist abgelenkt. Oder das Jungtier, wenn, sag ich mal, Geräusche drumherum sind, versteckt sich vielleicht noch eher mal. Wie wenn die Besucher ruhig im Besucherhaus stehen und es einfach in Ruhe beobachten und sie denkt, sie ist alleine, kann man, glaube ich, zwischen dem Jungtier und der Mutter viel mehr Interaktion beobachten, wie wenn halt jemand im Gehege ist.
Ich komme zum Schluss nochmal auf Mandy zurück. Wäre denn jetzt abseits dieses Geschehens Zeit, dass sich Yuma und Mandy finden? Also ist diese, lasst ihr diese Möglichkeit gerade offen?
Die Möglichkeit besteht im Prinzip immer.
Ja.
Und wenn sie das anzeigt, dass sich lohnen würde, die beiden zusammenzubringen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ja. Aber aktuell ist es gerade nicht Thema, nicht relevant.
Aber wenn sie es anzeigt, ist sie ja so, dass sie rübergeht und brüllt oder so. Nee, das ist so krass ist es jetzt nicht.
Nee, aber dann würden wir schon die Weichen so stellen, dass die beiden sich begegnen können. Aber wie gesagt, jetzt haben wir das eine Jungtier erstmal und da sind wir ganz froh drüber. Und das hat jetzt, ich sage mal, nicht Priorität, aber steht jetzt gerade ein bisschen mehr im Fokus als die andere Geschichte.
Ist auf jeden Fall eine wunderschöne Fortsetzungsgeschichte. Der Vergleich passt zwar von der Größe ja gar nicht, aber ich denke da gerade mal an die Elefanten. Was war das hier jahrelang und dann plötzlich alle auf einmal? Das will ich jetzt hier nicht prophezeien, aber vielleicht wäre das ja auch eine Nummer, die könnte man sich darauf vorbereiten. Oder ihr hättet auch nichts gegen zwei Jungtiere.
Natürlich nicht. Also ich habe das mal in Duisburg beobachten können, die dann mehrere Jungtiere oder ähnlich alte Jungtiere hatten gleichzeitig. Die spielen auch richtig miteinander dann und toben da so ein bisschen rum.
Ach, das wirklich auch mal toben,
ja. Das ist dann natürlich auch noch mal extrem niedlich und schön zu beobachten.
Ja.
Aber bei Koalas, wie gesagt, Einzelgänger, ist es jetzt nicht so, dass die zwingend einen Spielkameraden brauchen. Die haben die Mama, die wird dann auch mal als Spielkamerad rangezogen. Aber es wäre jetzt nicht schlimm, wenn da jetzt kein zweites jetzt in nächster Zeit kommt.
Aber es ist schön, dass du den Bogen zurück zur Niedlichkeit nochmal geschlagen hast. Da haben wir einen schönen Rahmen gefunden für diesen Podcast. Ich danke euch beiden recht herzlich für die Einblicke und wünsche euch natürlich viel Erfolg, dass das gerade jetzt auch mit dem Jungtier klappt, diese schwierige Phase zu überstehen. Und dann, das kann ich euch jetzt schon versprechen, wir hören uns garantiert wieder, auch mit diesem Podcast, weil es ist einfach immer eine Wahnsinnsgeschichte. Und natürlich gerade viel Glück für auch die drei. Dankeschön.
Danke auch.
Danke auch. Tschüss.
Wer also alles gesagt? Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.